Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Blick auf die Preise an den Zapfsäulen sorgt aktuell wahlweise für Tränen oder Zornesröte bei Autofahrern. Dabei ist der Ölpreis auf den Märkten zu Beginn der Woche sogar deutlich gefallen. Ist das der Vorbote für eine Entspannung? Und wie sieht es mit den Plänen aus, die unsichere Straße von Hormus einfach zu umgehen? Darüber spreche ich jetzt mit dem österreichischen Energieexperten Johannes Bernini, Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf internationale Energiemärkte. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Bernini, beginnen wir mit der aktuellen Entwicklung. Der Ölpreis ist zu Wochenbeginn um mehr als 5% gefallen. Ein gutes Zeichen oder nur eine kurze Verschnaufpause?
Naja, das ist maximal eine kurze Verschnaufpause. Die Märkte suchen nach Indikatoren, dass dieser Wahnsinn zu Ende geht. Und sie klammern sich an Meldungen, vor allem aus dem Weißen Haus, wie an einen Strohhalm. Die Hoffnung liegt jetzt darin, nachdem die Amerikaner aufgehört haben zu schießen und die Iraner gemeint haben, sie schießen jetzt auch mal nicht, dass deswegen jetzt diese Krise vorbei ist. Die Hoffnung ist zumindest mal da. In der Realität ist das Ganze wohl nur eine Pause.
Sie sagen es, der Preis ist vor allem deshalb gefallen, weil sowohl die USA als auch der Iran ihre Angriffe vorerst eingestellt hatten. Wie empfindlich reagieren die Energiemärkte derzeit auf militärische Entwicklungen im Nahen Osten?
Sie sind natürlich sehr verunsichert, nicht? Man merkt, die Volatilität im Laufe des Tages ist enorm. Ja? Wir haben heute eine Schwankungsbreite, die ist schon bald $10. Also es ist signifikant. Und jede Äußerung, die getätigt wird, wird sofort auf die Goldschale gelegt. Das, was Trump oder die Iraner jetzt sagen, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Vor allem, weil der Wahrheitsgehalt ja manchmal auch nicht wirklich nachhaltig genug ist. Sondern die Frage ist, fließt Öl? Sind diese Meerengen, ob es die Straße von Hormuz ist oder Bab el-Mandeb, sind die jetzt passierbar oder nicht? Und solange man dort sieht, dass nur schwerlich Schiffe durchkommen, muss man sagen, ist es ziemlich egal, was die reden, weil es tut sich in der Realität noch nichts, was man als Entspannung werten kann.
Viele richten ihren Blick auf die Straße von Hormuz. Dort wird ein erheblicher Teil des weltweiten Öls verschifft. Wie realistisch ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass diese Meerenge tatsächlich einmal länger blockiert wird? Und was würde das für den weltweiten Markt bedeuten?
Naja, es ist jetzt schon so, dass die Iraner die Position vertreten, dass jetzt das zu gelten hat, auf was man sich hier geeinigt hat, nicht? Und man darf ja nicht vergessen, Trump hat ja im Prinzip im Memorandum of Understanding den Iranern zugestanden, dass sie hier quasi das Sagen haben. Und jetzt wollen natürlich die Iraner das umsetzen. Und dass die da jetzt großartig nachgeben, ist schwer absehbar. Man muss das auch im Gesamtkontext sehen in der Region. Und ich fürchte, die Zeichen für Entspannung schauen anders aus. Wir haben bis Oktober hier nichts zu erwarten. Warum? Erst im Oktober gibt es Wahlen in Israel. Und bis dahin haben sie von dieser Seite her keine Entspannung zu erwarten. Weil alle Politiker in Israel haben, was die Außenpolitik anlangt, eine ähnliche Positionierung. Und keiner möchte da der eigenen Bevölkerung gegenüber als Softie dastehen. Und die Iraner haben auch nicht wirklich die Notwendigkeit, dass sie da momentan nachgeben, nicht? Weil sie sitzen eigentlich am längeren Ast. Und das heißt, für Herrn Trump ist es sehr schwierig und man darf auch nicht vergessen, dieser Konflikt zieht sich jetzt etwas in die Breite. Ja, wir haben ja am Anfang primär einen Konflikt gehabt zwischen Israel, Amerika und Iran. Jetzt versucht der Herr Trump, Israel rauszuhalten. Und wir haben aber jetzt eine Konflikterweiterung, vor allem im Norden vom Irak mit den Kurden. Und wir sehen das auch jetzt mit Bab el-Mandeb, ja, wo jetzt die Houthis wiederum im Konflikt sind, sowohl mit den Saudis als auch mit Israel. Das heißt, wir sehen, dass das Ganze jetzt nicht nur ein singuläres Ereignis ist zwischen Amerika und dem Iran, sondern das Ganze geht etwas in die Breite.
Die Golfstaaten scheinen sich jedenfalls auf ein Worst-Case-Szenario vorzubereiten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman bauen ihre Pipeline-Kapazitäten massiv aus, um die Straße von Hormuz künftig teilweise umgehen zu können. Wie weit sind diese Pläne bereits fortgeschritten und würde das im Ernstfall wirklich erheblich helfen?
Die Pipelines, die derzeit die Straße von Hormuz umschiffen, also die East-West-Pipeline in Saudi-Arabien und auch die Habshan-Fujairah-Pipeline in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sind schon sehr hilfreich. weil sie natürlich den Effekt dieser Sperre deutlich mildern. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja auch schon angekündigt und sie arbeiten bereits daran, dass diese Pipeline in ihrer Kapazität verdoppelt wird. Das soll im Frühjahr nächsten Jahres doppelt so groß sein. Aber die haben natürlich das Problem, dass diese Escape Pipelines, wie man sie so schön nennt, am Ende des Tages jetzt auch wiederum gestört werden, weil die Schiffsroute von der Westküste Saudi-Arabiens zum Beispiel nach Asien durch die Straße von Bab el-Mandab ist momentan auch nicht passierbar. Und das hat letzte Woche ja auch schon zu Preissteigerungen geführt, ist jetzt in erster Linie unangenehm und teuer, verhindert aber nicht, dass das Öl auf den Markt kommt. Nicht? Also man darf nicht vergessen, das Öl, das da rauskommt im Westen, das wird jetzt auf Tanker geladen, die gehen dann über den Suezkanal. Da gibt es natürlich wieder dann Limitierungen, ja, weil ein Suezkanal hat Schiffe mit sogenannter Suezmax, ja, das sind maximal 1 Million Fass pro Tag. Wenn Sie jetzt einen Very Large Crude Carrier, die VLCCs, die, also wenn Sie wollen, die typischen Oil-Tanker sind, hernehmen, da hat er 2 Millionen Fass, nicht? Das heißt, sie müssen halb beladen durch diesen Suezkanal fahren, müssen dann wieder von entweder einen Schiff-zu-Schiff-Transfer machen oder bevor sie in den Suezkanal reinfahren, gibt es noch eine Pipeline, die diesen Suezkanal bypasst. Und bei dieser Pipeline kann man quasi auch Öl durchpumpen. Das ist die sogenannte Sumet-Pipeline, mit der wird normalerweise Öl verschifft, sodass die Europäer auf der anderen Seite von dieser Pipeline in Ägypten in Sidi Kerir das Öl aufnehmen. Also man kann das umschiffen. Das kostet natürlich alles mehr. Auch eine Schiffsreise dann vom Mittelmeer über Kap der Guten Hoffnung in Süden Afrikas nach Asien dauert wesentlich länger. Sie können sich vorstellen, das ist teuer.
Sie haben kürzlich auch prognostiziert, dass die USA künftig sogar russisches Gas kaufen könnten. Das klingt jetzt zunächst überraschend. Was steckt hinter dieser Einschätzung und welche Auswirkungen hätte das auf den globalen Energiemarkt?
Die Überlegung ist einfach die, dass es eine Transaktion von der Ursula von der Leyen mit Herrn Trump gegeben hat, über 250 oder 270 Milliarden Dollar pro Jahr für mehrere Jahre. Und wir haben uns natürlich alle die Frage gestellt, was er sich dabei gedacht hat. Weil das, was derzeit von Amerika gekauft wird, im Sinne von Rohöl ist ungefähr 50 bis 70 Milliarden und das Gas nochmal 5 Milliarden. Also wir kommen nicht einmal auf 100 Milliarden, selbst wenn der Ölpreis mal höher ist. Und da stellt man sich dann schon die Frage, wie soll denn das gehen? Und es hat genug Diskussionen schon gegeben von Leuten im Dunstkreis von Donald Trump, die Idee hatten, einfach russisches Gas zu kaufen und an die Europäer zu verkaufen, nicht? Und wir wissen ja, dass Donald Trump zumindest glaubt er das von sich selber, ein begnadeter Händler ist. Und er weiß, was Macht bedeutet, nicht? Und die Russen haben Gas, das sie momentan natürlich nicht verkaufen können, wenn Europa das nicht kauft, weil sie ja nur einen Bruchteil ihrer Produktion über Flüssiggas auf die Weltmärkte bringen können. Aber Trump wird hier die Möglichkeit meines Erachtens ergreifen. Das wäre ein aufgelegter Elfmeter, nicht? Weil er hat genug, was Europa von ihm kaufen muss. Jetzt können wir nicht so viel in Amerika kaufen, weil sie gar nicht so viel Energie produzieren momentan, wie wir dort kaufen können. Aber er kann sehr wohl von Russland kaufen und uns verkaufen. Und das würde sich nicht nehmen lassen. Das ist die Theorie dahinter. Aber ich gehe davon aus, dass das erst passiert, wenn einmal ein Frieden herrscht in der Ukraine.
Das würde aber auch bedeuten, dass zwar weniger Knappheit herrscht, wenn die USA das russische Gas kaufen würden. Gleichzeitig würde es aber für Europa trotzdem steigende Preise bedeuten, weil es ist ja wieder verkauftes Gas.
Prinzipiell, ja, ist in den nächsten Jahren mit deutlich mehr Gasangebot zu rechnen. Jetzt haben wir den Ausfall von Katar am Flüssiggasmarkt zu verdauen. Das heißt, momentan haben wir sowieso eine Krisensituation, weil Katar, und das merken wir schon, die Lieferungen nach Europa sind deutlich niedriger, die Asiaten kaufen uns das Gas vor der Nase weg. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass wir im Herbst dann unsere Lager füllen können, aber wir werden in den Winter gehen mit sehr niedrigen Lagerbeständen. In den nächsten Jahren sollte sich das im Mittleren Osten normalisieren, wäre theoretisch der Gasmarkt mit mehr Angebot gesegnet. Wir könnten in Europa mit Gaspreisen rechnen, ja, wenn es da keine Limitierungen gibt von, sage ich mal, 25 Euro pro Megawattstunde. Würden wir Gas aus Russland beziehen können, würden die Preise bei uns zwischen 15 und 20 Euro pro Megawattstunde liegen. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn die Amerikaner dieses Gas kaufen und uns weiterverkaufen, dass dieser Preisabschlag und diese doch niedrigeren Preise sich dann nicht darstellen lassen, weil die das natürlich auch nicht gratis machen. Ja, das heißt, diese Opportunität, die wir haben oder in der Vergangenheit immer hatten, wird sich schwer realisieren lassen, wenn da jetzt viele Zwischenhändler dabei sind. Aber prinzipiell ist in den nächsten Jahren, abseits von geopolitischen Ausfällen, eine deutliche Zunahme an Angebotsmengen zu erwarten. Und würde eine Angebotsmenge aus Russland hier weiter die Preise wieder so weit drücken, dass wir in Deutschland oder Österreich wieder wettbewerbsfähige Preise hätten?
Sie beobachten die Energiemärkte ja seit Jahren. Was bereitet Ihnen denn derzeit größere Sorgen? Geopolitische Konflikte wie im Nahen Osten oder politische Entscheidungen in Europa selbst?
Naja, sowohl als auch. Also Europa ist ja, was die Energiepolitik anlangt, schon ein eigenes, sage ich einmal, Konstrukt. Man ordnet alles dem Green Deal unter, ist sehr stark importabhängig, über 90%, was Öl und Gas anlangt. Hat man Russland sanktioniert, nicht? Aber man hat gleichzeitig jetzt die Methanverordnung, die einen Gang höher schaltet ab Jänner nächsten Jahres. Und das bedeutet, dass man ja quasi damit die meisten anderen Produzenten auch ausschließt. Ja, und wir müssen aber sehr viel Flüssiggas importieren. Jetzt hat man das trotzdem beschlossen und hat gesagt, na gut, wir machen eine Ausnahme, für die nächsten 3 Jahre wird niemand gestraft. Aber wissen Sie, die großen Konzerne machen nicht mit bei Dingen, die nicht legal sind. Das heißt, das Einzige, was dabei passiert ist, dass die jetzt sagen, gut, wir machen da nicht mit, aber gut, wir verkaufen das einen Händler und der Händler schaltet sich dazwischen und kassiert dann eine Extramarge, weil wir einfach eine Gesetzgebung haben, die nicht sauber ist. Das ist ein europäisches Konstrukt, wo wir versuchen, quasi wiederum der Welt zu sagen, wie sie mit Methanemissionen umzugehen haben. Rein von der Idee her keine schlechte Sache, nur muss ich dafür auch die Möglichkeit haben, dass ich genug Anbieter habe. Nachdem wir den weltgrößten Anbieter von Gas schon sanktionieren, wäre meine Meinung, dass man mit solchen zusätzlichen Restriktionen vorsichtig umgehen muss. Das ist halt etwas mühsam. Im Ölmarkt haben wir momentan das größte Problem. Diese Einschränkungen, die wir jetzt schon seit Monaten beobachten, mit der Schließung der Straße von Hormuz und jetzt von Bab el-Mandeb. Das ist international gesehen eine Menge von 900.000 Fass an Diesel, die eventuell nicht auf die Weltmärkte kommen kann. Also Diesel und Flugtreibstoff. Europamäßig haben wir ungefähr 500.000 Fass pro Tag an Diesel und 400.000 Fass an Flugtreibstoff von dort bekommen. Aber was viel zu wenig momentan Beachtung findet, ist, dass Russland aufgrund der ganzen Schäden, die momentan an deren Raffinerien verursacht werden durch die Drohnenangriffe der Ukraine, haben einen Exportstopp von Diesel jetzt in Kraft. Und die exportieren ungefähr 800.000 Fass an Diesel. Das ist deutlich signifikanter, ja, in der Auswirkung, weil das ganz plötzlich gekommen ist. Die Dieselmarge und die Flugtreibstoffmarge momentan ist höher, wie wir es im Beginn hatten von dieser Schließung von der Straße von Hormuz. Natürlich kauft Europa jetzt nicht direkt von Russland. Ja, das war in der Vergangenheit so. Jetzt haben die Russen verkauft an die Türkei, an Ägypten, an Brasilien und so weiter. Aber die Türkei hat wiederum ihr eigenes Diesel dann an Griechenland und Italien verkauft. Das tun sie jetzt nicht. Das heißt, auch die Ägypter und die Brasilianer müssen jetzt anderswo einkaufen, nicht? Die sind jetzt im Wettbewerb mit den Europäern in Amerika wieder. Das heißt, es ist hier eine sehr große Welle an Handelsrestriktionen, die aus unterschiedlichen Gründen stattfinden. Und das merkt man an der Tankstelle, das merken wir alle, weil es einfach dadurch teurer wird.
Sagt der österreichische Energieexperte Johannes Benini, Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf internationale Energiemärkte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.